Ho, ho, ho.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Folge von unserem Podcast Jung und Freudlos.
Wir sitzen wie immer in der Uniklinik Freiburg, in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Gar nicht mal so weihnachtlich geschmückt, aber wir fühlen uns trotzdem total weihnachtlich.
Und ich darf uns kurz vorstellen, wir, das sind Moritz, der gerade gesprochen hat, unser Medizinstudent in Action. Außerdem ist Mine Assistenzärztin in der Psychiatrie und mein Name ist Sebastian. Ich bin auch Assistenzarzt.
Ja, wir sind heute zusammengekommen zu einer kleinen Weihnachtsfolge. Wir haben schon Kekse vor uns auf dem Tisch, aber wir wollen eine Regel, glaube ich, nicht durchbrechen, und zwar, dass wir unsere Folgen mit Oder-Fragen beginnen und uns noch ein Stück besser kennenlernen. Ich hoffe, ihr seid noch nicht müde, was Oder-Fragen angeht. Ich glaube, ich werde nie müde, ehrlich gesagt.
Ich glaube, wir werden auch nie müde.
Haben immer einen sehr aufweckenden Effekt.
Genau.
Ja, dann nutzen wir den doch gleich. Ist mir eine Baum, Stern oder Kugel?
Stern.
Leuchtend?
Ja, gerne auch leuchtend.
Schon, oder? Mit Glitzi.
Aber gerne auch aus Holz oder Stroh oder zum Essen hier in Keksform mit bunten Streuseln drauf.
Ah, sehr gut. Ja. Sebastian, Schlitten, Skier oder Snowboard?
Skier, ganz klar, weil ich ja auch Skier fahre und ja, was soll ich da noch groß zu sagen?
Er hat sich gerade schon ausgelassen.
Ja, wir haben uns gerade schon
nicht ausgelassen. Wie antidepressiv das ist, genau. Zum weißen Schnee.
Richtig,
stimmt. Ja. Ismene, Glühwein, Feuerzangenbowle oder Jagertee?
Glühwein. Also Feuerzangenbowle ist, glaube ich, auch ganz gut, aber die habe ich in meinem Leben, glaube ich, so wenig getrunken, ein oder zweimal. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie die schmeckt. Das ergibt sich bei mir nicht so oft wie der Glühwein.
Na gut. Und Sebastian, Raclette-Fondue oder Kartoffelsalat mit Frikadellen?
Ich mag Raclette am liebsten. Ich finde das so schön, dass sich jeder beim Raclette so sein eigenes kleines Essen kocht und man ist dann immer beschäftigt. Und man schafft auch dadurch, dass man sehr lange Zeit damit beschäftigt ist, immer ganz schön ordentliche Mengen zu futtern.
Ja, das stimmt. Ja. Da sind Bauchkapazitäten ausgefallen.
Die sind dann, also vor allem, das ist auch alles Käse, das muss man sich echt mal vorstellen.
Wir machen noch eine eigene Frage.
Kurze Gegenfrage. Genau. Was ist eigentlich Jagertee? Musst du gerade noch drüber nachdenken.
Kräutertee mit, irgendwas Schuss.
Du hast mir gar keine alkoholfreie Alternative.
Den gibt es immer auf den Skihütten.
Ja, das stimmt, genau. Ja, ich habe das mit alkoholfreien Alternative überlegt, dachte aber dann, dann sagt man aus sozialer Erwünschtheit, das alkoholfreie und das wäre sozusagen verfälscht.
Ja, okay, diese Möglichkeit hast
clever
du schon verwehrt.
Ja. Schon vorher gesagt. So, letzte Runde, jetzt wird es nochmal weihnachtlicher. Ismene, Last Christmas, O Tannenbaum oder Stille Nacht?
Eigentlich kein Simply Having a Wonderful Christmas Time. Das ist das einzige Weihnachtslied, was
von Paul
ich höre.
McCartney.
Ja,
das ist echt schön.
Ich hatte noch nie, dass keine der oder Fragen Antworten gewählt wurde, aber nee, das ist gut.
Gell,
nee,
aber
die waren
das
falsch.
Ist ein
ich hab's
Fall
gemerkt, ich hab dich nicht richtig erinnert. Sebastian, Rentier, Elch oder Schneehase?
Ein Schneehase. Ich hab die anderen beiden einfach noch nicht gesehen und die Rentiere sind ja so amerikanisch, da habe ich nicht so viel Verbindung zu. Aber ich hatte mal selber einen Hasen, die sind schon süß.
Na gut. Gut, vielen Dank. Wir sind wieder tiefer in euch eingedrungen. Es war berauschend, würde ich sagen.
Yeah.
Und wir sind wieder nicht vorbereitet, Gegenfragen zu stellen.
Das macht
tut uns leid.
Das macht
im
das
neuen
Ganze
Jahr,
viel besser.
Ich gelobe Besserung. Im neuen Jahr bringe ich auch Fragen mit.
Ja, dann kommen wir doch zum eigentlichen Thema. Und zwar haben wir ein Weihnachtsspecial. Wir wollen jetzt nicht nur über Skihasen, Skier, Schneehasen und Jagertee sprechen, sondern tatsächlich auch um ein paar Themen. Und zwar Simon aus unserer Redaktion hat sich überlegt, was eigentlich die Schnittmenge sein könnte zwischen Weihnachten und der Psychiatrie, weil wir ja doch eigentlich mit unserem Podcast aus der Psychiatrie kommen sozusagen. Und da haben wir drei Themen zusammengefunden. Und zwar sind es in dem Fall Einsamkeit, religiöser Wahn und Kaufsucht. Klingt so ein bisschen wahllos. Ist es vielleicht partiell auch, aber wir versuchen trotzdem, uns ein bisschen damit zu beschäftigen, mal zu gucken, was da eigentlich dahinter steckt. Weil ich glaube, das kann tatsächlich ganz interessant sein. Ich habe mir überlegt, wir fangen an mit dem Thema Einsamkeit. Simon hat es rausgesucht, weil das gerade wahnsinnig präsent ist auf sozialen Medien, gerade so in Twitter und so wird wahnsinnig viel so mit Einsamkeit gesprochen. Und gerade jetzt so um die Weihnachtszeit ist es vielleicht ganz interessant, sich da einmal mit zu beschäftigen. Und deswegen wäre meine erste Frage an euch, kann man denn aus ärztlicher Sicht Einsamkeit überhaupt definieren? Ist es was Pathologisches oder nicht?
Also das ist keine psychiatrische Erkrankung in dem Sinne und hat jetzt damit irgendwie so aus ärztlicher Sicht keine eigene Definition. Ich glaube, man kann ganz allgemein über Einsamkeit sagen, dass Einsamkeit nun mal bezeichnet, dass man eben einsam ist, so trivial, so gut. Was man, denke ich, dazu sagen kann, ist, dass Einsamkeit nicht jeden gleich schwer trifft auch. Also es gibt Menschen, die sind zum Beispiel wirklich gerne einsam, die dieses Gefühl nicht als schlimm empfinden und es gibt Menschen, die das als sehr schlimm empfinden. Aber ansonsten würde ich sagen, ist Einsamkeit oder auch das Gefühl von Einsamkeit eine ganz normale menschliche Emotion, die auch nicht unbedingt schlimm ist, weil es natürlich auch irgendwo eine Triebfeder für unser Handeln sein kann. Sich zum Beispiel in soziale Situationen zu begeben, sich irgendwas zu organisieren, Dinge zu planen. Sonst ohne dieses Gefühl würden wir zum Beispiel wahrscheinlich nur noch am Computer sitzen.
Ja, ich dachte gerade an abends vom Sofa aufstehen und nochmal in die Stadt fahren, ja?
Ja, richtig.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Du hast jetzt gesagt, das hängt so ein bisschen davon ab, wie man sozusagen mit der Einsamkeit umgeht. Das ist was ganz Individuelles. Gibt es denn sozusagen Situationen, wo man denn Einsamkeit trotzdem auch in dem Kontext Psychiatrie wiederfindet?
Ja, ziemlich viel sogar. Also und auch, ich würde mal sagen, in zwei Richtungen. Also Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen verschiedener Arten können ein erhöhtes Risiko haben, einsam zu werden. Ich denke zum Beispiel jetzt an Depressionen, vor allem an chronische Verläufe, wo das Umfeld nach und nach ja reduziert werden kann. Oder bei chronischen Psychosen. Ich denke, da stimmst du mir auch zu, Sebastian, als unser offizieller Psychosenexperte, wo einfach ein ganz starkes Rückzugsverhalten stattfindet. Da wird man natürlich einsam. Und auf der anderen Seite wird Einsamkeit auch als ein potenzieller Risikofaktor oder aufrechterhaltender Faktor gesehen, zum Beispiel dann auch für die weitere Chronifizierung von der Depression. Mal so ganz platt gesagt, also kann man sich ja vorstellen, wenn jemand dann ganz isoliert ist und überhaupt gar kein soziales Umfeld mehr hat, dass da dann natürlich auch eine wichtige Ressource fehlt, um wieder gesund zu werden. Und dann haben wir ja auch schon in zwei Folgen relativ ausführlich über eine Erkrankung gesprochen, bei der Einsamkeit vielleicht eine ganz andere Qualität hat, also bei Autismus-Spektrum-Störungen. Da, wie du Sebastian schon angedeutet hast, ist sicher ein Fall, wo Einsamkeit ein Stück weit auch oder alleine sein ein Stück weit präferiert werden kann und dann gar nicht als so unangenehm empfunden wird, sondern eher auch als Bedürfnis.
Das ist ein ganz spannender Punkt eigentlich, weil dann merkt man tatsächlich, dass Einsamkeit sowohl ein bisschen Folge oder vielleicht auch, dass es Komplikationen von einer psychischen Erkrankung sein kann oder auch ein Faktor, der es begünstigt, also ein bisschen vorne dran stehen oder jetzt wie im Fall von jemandem vielleicht mit einer Autismus-Spektrum-Störung tatsächlich einfach nur ein basales Bedürfnis. Das ist spannend, so habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Würdet ihr sagen, das ist was Häufiges oder auch was häufig thematisiert wird, jetzt wenn ihr mit Patientinnen und Patienten sprecht?
So im Patientenkontakt bin ich tatsächlich überrascht davon, wie wenig das dann doch ein Problem ist, weil die meisten sich häufig aktiv Gedanken machen über Weihnachten zum Beispiel jetzt und sagen, ich möchte da nicht alleine sein und dann tatsächlich auch schaffen, irgendwelche Ressourcen zu aktivieren. Sonst grundsätzlich jein. Also im Fall von zum Beispiel mit Menschen mit Psychosen, die einfach auch vielleicht nicht mehr so einen guten Realitätsbezug haben, da ist Einsamkeit schon ein Problem, weil die häufig für ihr Umfeld auch nicht mehr so richtig erreichbar sind oder mit Umfeld nicht mehr umgehen können. Und da ist Einsamkeit auf jeden Fall schwierig und auch schwierig zu lösen als solches, weil Gesellschaft von Menschen dann auch nicht gleich das Problem von Einsamkeit löst. Ja, also die sitzen dann teilweise auch bei uns auf der Station alleine, obwohl sie umgeben sind von Menschen, aber weil sie einfach nicht in eine Kommunikation kommen können. Ja, und da wird das dann natürlich schon auch zu einem massiven Problem, hat dann aber auch einen ganz engen Zusammenhang mit der psychischen Erkrankung.
Wenn man jetzt so an diesen privaten Kontext denkt, also wenn man jetzt wieder so in unsere geliebte WG-Situation geht, würdet ihr sagen, da sollte man manchmal das Thema Einsamkeit auch so auf den Tisch bringen, wenn man das Gefühl hat, jemand leidet zum Beispiel drunter oder jemand hat da nicht so den Anschluss oder jemand ist oft alleine isoliert?
Also dazu fällt mir ein, dass im Rahmen unserer Recherchen mir das auch begegnet ist, dass Einsamkeit wohl ein riesiges Tabuthema noch ist. Also es ist, glaube ich, nichts, wo die Menschen gerne drüber sprechen und was sozial besonders anerkannt ist. Insofern würde ich sagen, also wenn dir das auffällt, das Bertha-Barsch zum Beispiel.
Sehr gut, ja.
Sehr isoliert und vereinsamt ist. Obwohl sie jetzt in der WG wohnt. Klar, also es ist natürlich schwierig. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass es auch Menschen gibt, die das gerne so möchten. Es ist die Frage, ob man das irgendwie rausfinden kann, mit welcher Sorte Einsamkeit man es da zu tun hat und ob die ein Problem ist und ob sie drunter leidet. Oder, Sebastian?
Ja, ich denke auch, wobei natürlich so in der WG wohnen natürlich ein wunderbar schützender Faktor vor Einsamkeit ist, nicht wahr?
Ja, stimmt, das ist eigentlich also, die Grundlage.
Ja,
ich glaube, wenn man über das Thema nachdenkt, kann ich mir gut vorstellen, dass man vielleicht auch oft Schwierigkeiten hat, so seine eigene Rolle im Kontext mit Einsamkeit zu finden, weil ich glaube, dass dieses, man rafft sich abends vom Sofa oder so nochmal auf, weil man muss sich ja auch mal selber erst klar werden, bin ich denn jemand, der manchmal vielleicht auch Einsamkeit mag, oder ist es mir unangenehm, weil andere dann denken können, ich bin jetzt einfach so einsam, weil ich es nicht auf die Kette kriege, aber in dem Moment fühle ich mich vielleicht wohler. Und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, da eine Rolle zu finden, ohne dass man irgendwie von so einer gesellschaftlichen Erwartung irgendwie in eine Ecke gedrängt wird. Also vielleicht hilft es einfach manchmal so, offen drüber zu sprechen und zu sagen, okay, heute hatte ich irgendwie Bock, alleine zu Hause zu hängen. Das heißt aber jetzt auch nicht, dass man pathologisch einsam ist oder so. Ja.
Also dazu könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, gerade wieder, um auch auf Weihnachten zurückzukommen, an Weihnachten ist natürlich die Erwartung, dass Weihnachten irgendwie ein rauschendes soziales Fest wird.
Total, ja.
Die immer extrem hoch und eigentlich auch, wenn wir mal ehrlich sind, total übertrieben. Weihnachten wird wirklich aufgebauscht ohne Ende. Das ist ja schon immens und diese gestiegene Erwartungshaltung, dass man dann mit seiner Familie und dann müssen auch überall lachende Kinder und sein und es muss alles glücklich und harmonisch miteinander zugehen. Ich glaube, jeder kennt aus seiner Familie den obligatorischen Weihnachtsstreit, ja, jeder hat schon erlebt, wie sehr man dann doch an Wunsch und Realität scheitert.
Ja.
Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen mit der Einsamkeit an Weihnachten, tendiert man eher dazu, seine Situation als Einsamkeit zu bewerten, weil einfach diese Erwartungshaltung, die gesellschaftlich da geschürt wird, so immens groß ist. Und das ist natürlich auch ein bisschen problematisch, weil es ändert sich natürlich an Weihnachten jetzt nicht unglaublich viel an unserer Gesellschaft, ja, auch wenn Weihnachtsfest irgendwie Nächstenliebe und so weitere Themen ganz groß geschrieben werden.
Das stimmt. Vielleicht zum Abschluss, was das Thema Einsamkeit angeht. Sebastian, du hast schon gesagt, in der WG wohnen ist eigentlich eine ganz gute Grundlage, um, sagen wir mal, geschützt zu sein von einer gewissen Einsamkeit. Würdet ihr sagen, gibt es denn sonst noch Sachen, wie man sich sozusagen gegen Einsamkeit wappnen kann oder was man machen kann, wenn man mit der Einsamkeit nicht so zufrieden ist? Jetzt auch vielleicht entweder besonders an Weihnachten, aber auch sonst unterm Jahr?
Ach, ich würde sagen, wenn einem auffällt, ich bin jetzt irgendwie einsamer als früher, vielleicht weil man irgendwie eine Phase hatte, wo man sozial ein bisschen durchgehangen ist, dann ist auf jeden Fall möglich, auch ältere Kontakte wieder zu reaktivieren, sofern man nicht nur verbrannte Erde hinterlassen hat, oder neue Kontakte zu knüpfen. Also ich glaube, da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ich da besonders weiterhelfen kann, indem ich die aufzähle. Oder
ja,
was soll man
ja also
machen?
So allgemein so Einsamkeit, gerade zum Beispiel bei Ehepartnern, die verwitwen oder so, dann hilft es manchmal einfach auch irgendwie einen Kurs an der Volkshochschule zu machen, ja, oder eben auf alte Kontakte zurückzugreifen. Also da gibt's viele gute Strategien, die auch funktionieren und die legitim sind. Wichtig ist natürlich, dass man so ein bisschen in die Puschen kommt und was tut oder jetzt speziell auf Weihnachten bezogen. Auch wenn es irgendwie mit der Familie nicht funktioniert oder keine Familie mehr da sein sollte, gibt es auch die Option, Weihnachten mit Freunden zu verbringen. Ja, es muss nicht zwangsläufig ein Familienfest sein. Ja,
ja, stimmt.
Und wenn es halt irgendwie tatsächlich nicht geht, Weihnachten in Gesellschaft zu verbringen, dass man dann wenigstens sagt, okay, man feiert es halt trotzdem so ein klein wenig für sich und liest ein gutes Buch und macht sich selber was zu essen und dann auch versucht, so wenig ängstlich wie möglich dem entgegenzublicken, sondern einfach zu akzeptieren, dass man jetzt eben alleine ist, aber das heißt ja nicht, dass es irgendwie fürchterlich schlecht werden muss. Ja, nur weil die gesellschaftliche Erwartungshaltung da so eine andere ist.
Völlig überbewertet.
Na, das ist gut. Also bevor wir jetzt zu weihnachtskritisch werden, würde ich sagen, wir hangeln uns unserem nächsten Thema. Ich habe vorhin schon überlegt, wie jetzt die galante Überleitung von Einsamkeit zu religiöser Wahn ist. Ich glaube, ich finde keine, deswegen mache ich einfach weiter. Und zwar ist das Thema jetzt religiöser Wahn. Da hat man ja vielleicht nicht auf den ersten Blick so die Verknüpfung, aber Weihnachten ist ja eigentlich schon eher ein religiöses Fest, würde ich mal sagen, und der religiöse Wahn ist eben irgendwie eng mit der Religion verknüpft. Meine erste Frage wäre aber, religiöser Wahn klingt ja wahnsinnig nach so einem Klischee, ja, man denkt sich dann so, irgendeine Person steht in der Innenstadt und behauptet, sie sei Jesus. Gibt's das eigentlich überhaupt? Ist das eine Krankheit sozusagen?
Ja, ich würde schon sagen, dass es das gibt. Daher kommt wahrscheinlich auch das Klischee.
Aha.
Also religiöse Wahn kann bei zwei psychischen Erkrankungen mindestens vorkommen, die mir jetzt spontan einfallen. Also bei Psychosen, schizophrenen Psychosen und bei manischen Patienten kenne ich das auch. Und insofern, ja.
Ja,
kommt
es gibt
vor.
Ihn. Und wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Ist es tatsächlich so, dass die Leute dann manchmal denken, sie seien jetzt zum Beispiel Jesus oder irgendeine andere biblische Figur? Oder ist es irgendwie, muss man das anders einordnen? Was würdet ihr sagen?
Also ja, genau das gibt es tatsächlich. Ja. Also man muss den religiösen Wahn natürlich zunächst mal sauber abgrenzen von der Religion allgemein oder vom Glauben allgemein. Das ist ganz wichtig, dass natürlich nicht jemand, der irgendwie an ein übernatürliches Wesen glaubt, was womöglich auch noch die Menschen irgendwann zu sich in den Himmel holt und ab und zu mal auf die Erde eingreift, dass man das natürlich nicht irgendwie so engstirnig betrachtet und sagt, das ist ja ein Wahn. Ja, sondern nee, das muss natürlich wirklich irgendwie völlig unpassend zu religiösen Glaubensinhalten sein und es geht auch darum, dass es dann kein Glauben mehr ist, sondern ein Wissen. Also ich bin Jesus und das weiß ich. Ja, und sowas kommt tatsächlich vor. Wie Ismin schon gesagt hat, da kommt auch das Klischee und ich habe es tatsächlich auch schon mehrmals erlebt, dass dann manche Patienten der Meinung waren, sie sind jetzt irgendwie entweder gerade zum Prophet berufen worden von Jesus höchstpersönlich oder eben gerade auch Jesus selber und sind auf missionarischer Reise und müssen Frieden unter die Menschen bringen und sie haben die Lösung für das Glück gefunden. Und ja, das passiert. Und es kann aber auch zum Beispiel nochmal so ein bisschen dunkler gefärbt sein, dann wäre man zum Beispiel bei Depressionen auch möglich, dass man sagt, ich werde von Gott bestraft für meine Sünden oder ich bin da, also dass man auch wahnhafte Interpretation des Religionsthemas dann vorfindet.
Dann sieht man sich nicht unbedingt als eine eigene Person jetzt aus der Bekanntwissen, sondern bezieht er die Religion irgendwie in den Wahn mit ein.
Genau, richtig. Also charakteristisch beim Wahn von Depressionen, das hatten wir auch in einer unserer Folgen schon mal so ein bisschen, ist, dass es halt irgendwie sehr zur Stimmung der Depression passt. Und da geht es halt hauptsächlich darum, dass man dann halt einfach sehr, sehr, sehr schlechter Mensch ist und deswegen die Religion irgendwie auch damit was zu tun haben könnte. Und Ismene, du hast mir gerade beigebracht, dass es sogar das sogenannte Jerusalem-Syndrom gibt, gell Ismene?
Ja, genau. Das habe ich im Urlaub mal gelernt.
Jetzt glänze, ja. Ich habe es vor kurzem im Pubquiz auch mal gehört, ja.
Ja, wow. Also das gibt es in Jerusalem, was ja wirklich auch eine sehr religiös aufgeladene Stadt ist, dass dort Touristen, Besucher, Pilgerer wohl deutlich gehäuft das Erleben haben, erleuchtet zu sein oder eine religiöse Figur zu sein. Also im Endeffekt einen religiösen Wahn entwickeln aufgrund der Umgebung.
Ja. Das heißt, Psychiaterinnen und Psychiater in Jerusalem sind vielleicht total spezialisiert auf religiösen Wahn, ne?
Wer weiß das?
Vielleicht sollten wir da mal so ein Skype-Gespräch führen.
Also insgesamt finde ich auch den religiösen Wahn ganz spannend, weil bei dem ja doch eine relativ starke kulturelle Berücksichtigung stattfinden muss. Also man kann den natürlich nur in dem eigenen kulturellen Kontext oder Setting wirklich ganz problemlos beschreiben oder definieren. Ich denke, wenn man zum Beispiel nach Indien geht, da gibt es, glaube ich, Phänomene, die noch als normal gelten, wo man bei uns schon eher in den Verdacht geraten würde, als religiös wahnhaft zu sein und andersrum wahrscheinlich auch. Also,
ja, das stimmt. Das ist total auch umweltabhängig, ja. Spannend. Ihr habt jetzt schon so ein bisschen über den religiösen Wahn erzählt. Sebastian, du hast vorhin gesagt, man muss es gut abgrenzen zur Religion als solche. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie kann man denn Wahn grundsätzlich definieren? Gibt es da sowas Prägnantes?
Ja, also es ist prägnant, vielleicht schwierig, aber es ist vielleicht kurz zu erzählen. Also ein Wahn ist eine unverrückbare Überzeugung von Dingen, die definitiv nicht mit der Realität übereinstimmen. Und also ein Wahn ist nicht auslenkbar, nicht korrigierbar. Das heißt, jemand, der wahnhaft an etwas oder etwas erzählt, der lässt sich auch durch keine Argumentation irgendwie dadurch verrücken. Das ist das Charakteristikum von Wahn, wo wir auch schon mal so ein bisschen zur Therapie kommen. Teil einer Therapie von einem Wahn ist es definitiv nicht, irgendwie jemanden im Wahn auszureden. Das funktioniert nämlich überhaupt nicht. Also da beißt man auf Granit, sondern man muss einfach die zugrunde liegende Erkrankung behandeln.
Das wäre auch sowas, was mich immer interessieren würde, weil wenn jetzt jemand, man wird angesprochen auf der Straße zum Beispiel und da sagt jemand, ich bin Jesus oder irgendeine andere religiöse Figur, und wenn man jetzt versucht sozusagen einen Draht zu der Person zu entwickeln, würde die sagen, steigt man dann in den Wahn ein, also soll man sozusagen selber sich als Josef oder so ausgeben und dann irgendwie versuchen, den vom Sprachlichen her den Tonus zu finden, oder ist es eher besser, sich sozusagen abzugrenzen und so zu sagen, okay, das sehe ich jetzt irgendwie nicht so, aber was würdet ihr sagen?
Also wenn ich da erstmal eine Beziehung aufbauen möchte, dann würde ich, glaube ich, schon darauf verzichten, direkt dagegen zu argumentieren, sondern eher nochmal viel nachfragen und mir das genauer erklären lassen. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht so tun, als wäre ich auch eine religiöse Figur. Was sagst du, Sebastian? Nee,
definitiv nicht. Ich glaube, dann disqualifiziert man sich so ein bisschen als Behandler mit, nicht wahr?
Ja, also ist, glaube ich, nicht notwendig, da sich selber noch zu verstellen. Aber erstmal sich das ganze Konzept erklären lassen von dem, was die Person
also
denkt.
Also viel nachfragen, ja.
Also wir haben ja auch immer so ein bisschen diese Fragetechnik, dass wir dann auch nochmal gerne zusammenfassen, was gesagt wurde. Und sie haben das Gefühl, oder sie sagen, dass sie Jesus sind. Und das kann man ja dann auch so hinnehmen und so ein bisschen unkommentiert lassen. Das funktioniert dann häufig ganz gut, zumal bei so religiösen Waren häufig auch das Mitteilungsbedürfnis wesentlich stärker ausgeprägt ist als die Zuhörfähigkeit.
Ja. Okay, das heißt, die sind dann auch gar nicht mal so bereit, jetzt da ewig sich Fragen anzuhören, also, und irgendwas dann erzählen dann weiter.
Also ich glaube, die meisten Patienten mit religiösen Waren, die ich kennengelernt hatte, die waren manisch und die haben sowieso nicht wirklich abgespeichert, was man gesagt hat. Die haben auf Signalworte einzelne reagiert und da muss man eher gucken, dass man so ein bisschen die Situation deeskaliert und ein bisschen runterkocht, die Emotionalität rausnimmt und sehr, sehr ruhig, aber auch sehr distanziert bei der Sache bleibt.
Stelle ich mir gar nicht so leicht vor, weil das ist ja schon auch manchmal, glaube ich, hat das sicherlich eine gewisse Absurdität oder so eine Situation. Also wenn jetzt jemand vor einem sitzt und da geht es wirklich darum, okay, die Person empfindet sich jetzt gerade als eine der religiösen Figuren und man muss ja dann irgendwie trotzdem eben versuchen, die Situation, sagen wir mal, einigermaßen in geordneten Bahnen zu lassen.
Ja, eine gewisse Absurdität, aber aus der Sicht der Betroffenen wahrscheinlich auch eine gewisse Verzweiflung, wenn alle, denen man das mitteilt, was einem ja ein großes Anliegen ist, die haben ja dann auch eine Mission in der Regel, wenn alle da nur drüber lachen, was ja meistens der Fall ist, wenn man sich auf den Marktplatz stellt und das kundtut, kann ich mir vorstellen, dass ein ganz schöner Druck entsteht.
Ja, das stimmt. Da ist vielleicht dieser Punkt, dass man auch von was überzeugt ist, nochmal so wichtig, weil wenn man wirklich überzeugt ist und keiner will einem das irgendwie abnehmen und man fühlt sich nicht ernst genommen, dann ist es ja schon echt eine schmerzhafte Erfahrung.
Kann schon hochkochen dann.
Jetzt ist es so, bei dem religiösen Wahn ist es ja, glaube ich, sagen wir mal, im ersten Moment schon mal eher offenkundig, dass es vielleicht irgendwas Richtung Wahn ist. Jetzt gibt es aber sicherlich auch Wahnsituationen, wo es vielleicht nicht auf den ersten Blick klar ist, ist es jetzt Realität, was mir die Person erzählt, oder ist es wirklich ein Wahn? Wie würdet ihr sagen, kann man denn dann noch irgendwie dahinter kommen? Weil wenn man mit der Person sich unterhält, die ist ja sozusagen überzeugt von ihrer Situation, gibt es noch andere Möglichkeiten, hinter sozusagen die Wahrheit zu kommen?
Also du sprichst davon, dass wir quasi eine Realität von jemandem geschildert bekommen und einfach nicht nachvollziehen können, ob da vielleicht was Wahres dran ist.
Genau.
Ja. Also gut, also meistens ist es beim Wahn tatsächlich so, dass die Sachen relativ grotesk sind und relativ schnell zu identifizieren sind.
So,
teilweise
schnell denkt,
gibt es aber auch Grenzfälle. Und dann gucken wir häufig, dass wir mit Freunden oder Angehörigen sprechen können, die das schon länger mitbekommen, und das nennt sich dann Fremdanamnese, und dort die Informationen herbekommen, was das für eine Dynamik genommen hat, was vielleicht auch tatsächlich mit den erzählten Inhalten auf sich hat, und das ist meistens sehr ergiebig. Also da erfährt man dann, also es kann ja wirklich sein, dass jemand von den Hells Angels verfolgt wird oder was weiß ich, also von der Rockerbande, ja. Aber eben relativ unwahrscheinlich ist tatsächlich, dass jemand jetzt eben der Messias ist. Also, wobei ich denke auch eine Normvariante sein könnte, dass jemand der Meinung ist, dass er der Messias ist, solange er sich natürlich da irgendwo ansonsten psychopathologisch einwandfrei präsentiert, dann spricht daher auch nicht viel gegen.
Stimmt, ist was dran. Vorhin ist das Thema Therapie schon mal so ganz kurz angeklungen. Jetzt würde mich interessieren, wann muss man denn so einen Wahn behandeln? Du hast gerade gesagt, okay, vielleicht ist manchmal auch eine Normvariante, je nachdem, wie der Rest sozusagen vom Verhalten und der Anpassungsfähigkeit ist. Wann würdet ihr sagen, ist es denn wirklich behandlungspflichtig?
Also man muss absolut dann, wenn die Person anfängt, für sich oder für andere gefährlich zu werden. Also das ist dann Notfall. Und in den anderen Fällen muss der Patient tatsächlich dann auch einverstanden sein und das auch behandeln wollen. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Manie oder eine Schizophrenie hinter diesem Wahn steckt, dann würden wir es natürlich auf jeden Fall empfehlen, dass man das behandelt, auch zum Wohl der Person.
Und in dem Fall würde man aber tatsächlich dann sozusagen die zugrunde liegende Erkrankung behandeln und nicht im Sinne von, man therapiert jetzt diese Wahnrealität weg.
Nee, genau. Also das ist ja eben ein Symptom. Und wir therapieren nicht die Symptome, sondern die zugrunde liegenden Diagnosen. Das heißt, wir müssen ja auch erstmal dann ausführliche Diagnostik machen. Das kann ja auch eben bei Manien oder Schizophrenien immer noch sich auch um eine organische Erkrankung handeln. Und das, genau diese Abklärung kommt dann natürlich auch. Ja, die ist essentiell wichtig. Wir haben dann den dringenden Verdacht eben auf eine psychiatrische Erkrankung und müssen herausfinden, welche, und die dann auch entsprechend therapieren. Und auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass solche Zustände mit Wahn oder also in Manien oder in Schizophrenien, dass die später als extrem peinlich und beschämend wahrgenommen werden und deswegen schon man das dringend behandeln sollte. Und wir sind dann auch sehr hartnäckig darin, die Behandlungsmotivation klar zu machen, weil die Menschen, wenn sie im Augenblick nicht eh schon sogar drunter leiden, werden sie spätestens später darunter leiden.
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Wenn einem das so in der Retrospektive dann so klar wird, was man da vielleicht gesagt oder gemacht hat, ist natürlich gar nicht so einfach, dann damit umzugehen.
Nee, genau.
Ja, das stimmt. Okay, dann aber, also nochmal sagen wir es, der Wahn ist also ein Symptom, es ist keine eigene Krankheit. Also man diagnostiziert nicht so den Wahn als Krankheit, sondern der ist Ausdruck von irgendeiner Erkrankung zum Beispiel. Oder
genau.
Ah, okay. Jetzt wäre meine letzte Frage zum Thema religiöser Wahn. Würdet ihr sagen, das kommt tatsächlich an Weihnachten häufiger vor? Habt ihr so von eurem eigenen Gefühl, also ist jetzt so gerade Bahnhochphase?
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht.
Also ich weiß es
nicht
auch nicht.
Spürbar auf jeden Fall.
Ich muss auch sagen, es ist schwierig, weil religiöser Wahn schon so insgesamt in der Psychiatrie selten vorkommt.
Also
als Warnthema unter Warnthemen glaube ich gar nicht mal so selten, bestimmt ein Fünftel der Patienten wahrscheinlich, aber so insgesamt ist es eher ein selteneres Phänomen. Aber generell ist es ja so, bei Wahn so ein bisschen, der Wahn sucht sich immer seinen Inhalt. Und zumindest bei Schizophrenien ist es auf jeden Fall so, dass viele Menschen am Anfang so eine Wahnstimmung haben, die sagt, hier ist irgendwas, liegt in der Luft und da sucht sich der Wahn so ein bisschen ein Thema, mit dem er sich beschäftigen kann. Das kann dann auch mal in einen partnerschaftlichen Konflikt gehen und zu einem Eifersuchtswahn oder Beziehungswahn ausarten mit anderen Menschen oder in einen Verfolgungswahn, wenn es irgendwie eher negativ geprägte Inhalte oder wenn halt irgendwie Religion vielleicht auch eine Rolle spielt, in den religiösen Wahn. Kann schon sein, dass dadurch, dass Weihnachten natürlich irgendwie sehr religiös aufgeladen ist und man viel über Gott und
halt
Jesus
viel damit konfrontiert
spricht.
Auch, ne? Ich glaube, so, um diese Weihnachtsthematik rumzukommen, ist ja nahezu unmöglich.
Mhm. Auf der anderen Seite ist es nicht so, dass wirklich eben spürbar die Leute die Ambulanztür einrennen
die
würden
Schlange,
an Weihnachten mit religiösen Wahninhalten. Also
genau.
Ganz so dramatisch ist es.
Okay, gut. Dann haben wir, glaube ich, den religiösen Wahn auch ganz gut abgehabt. Oder fehlt euch noch was?
Ach nee, ich denke,
wir machen ja nur Quickies heute. Das haben wir gar nicht gesagt vorher. Ja. Also,
stimmt, dann sagen
die
wir
Erwartung
jetzt, also
wir
hangeln uns von Weihnachtsquickie zu Weihnachtsquickie. Das ist aber eine sehr schöne Überleitung, weil ich hätte jetzt auch wieder keine gehabt, deswegen haben wir sie jetzt mit unserem Quickie. Kommen wir zum Abschluss, Quickie sozusagen. Letztes Thema ist Kaufsucht. Kaufsucht ist, glaube ich, jetzt gerade im Kontext mit Weihnachten tatsächlich häufig irgendwie thematisiert. Ich war vorhin wieder in der Freiburger Innenstadt, da habe ich auch direkt gedacht, oh Gott, was ist hier eigentlich los? Ja, die Leute stehen Schlangen in allen Geschäften, man rempelt sich nur so an. Also es wird wirklich alles gekauft, egal was es gibt. Und jetzt ist die Frage, ist Kaufsucht wirklich eine Krankheit oder ist es so ein Mediending? Also wird es so beflügelt von Instagram und irgendwelchen Online-Zeitungen oder ist es tatsächlich eine Krankheit? Was würdet ihr sagen?
Tja, es ist jetzt ein kontroverses Thema.
Dann pack mal aus mit der Kontroverse.
Also folgendermaßen, man kann die Kaufsucht nach unserem aktuellen Diagnosesystem nicht diagnostizieren. Mhm. Es gibt keine Diagnose, die so heißt. Es wird aber trotzdem manchmal diagnostiziert als eine Unterform von Impulskontrollstörung oder als eine Unterform von nicht stoffgebundener Sucht, also so wie Spielsucht oder Sexsucht, solche Dinge. Mhm. Also wird da manchmal beschrieben als solche, aber bei der Vorbereitung habe ich festgestellt, es ist relativ umstritten, ob es das Phänomen gibt und wie oft es das gibt. Mhm. Also es gab da eine größere Studie von einem Herrn Koran oder Koran.
Koran. Warst du amerikanisch, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja, genau.
Oder
das ist im American Journal of Psychiatry erschienen.
Bestimmt auch Koran.
Der hat behauptet, dass 5,8% der erwachsenen Amerikaner von der Kaufsucht betroffen wären.
Ui, was
und
ganz
das,
schön viel wäre.
Das wäre ganz schön viel. Also das heißt, es wäre dann ein Phänomen, was einem relativ häufig begegnen müsste. Es gibt aber auch erfahrene Forscher und Kliniker, die sagen, ihnen ist das noch nie begegnet. Mhm. Das gibt's nicht. So. In
okay.
diesem Spannungsfeld bewegen wir uns.
Und nach eurer eigenen Erfahrung, habt ihr schon mal jemanden vor euch sitzen gehabt, wo das Thema Kaufsucht ein Thema war tatsächlich?
Also ich hätte es nie als Kaufsucht bezeichnet. Ich hatte natürlich schon mit Menschen zu tun, die irgendwie zu viel eingekauft haben und ein ziemlich unglückliches Verhalten hatten, mit ihrem Geld umzugehen. Aber so als Kaufsucht, so dass das jetzt irgendwie so ganz isoliert dastand, ja, also beim einen war es dann immer, der hatte sich halt einfach zum Beispiel keine Gedanken gemacht, was er mit seinem Geld anfängt, und hatte irgendwie seinen ersten Impulsen immer nachgegeben, die er dann so hatte. Da würde ich dann sagen, so, da könnte man sagen, okay, das ist vielleicht eine Impulskontrollstörung. Mhm. Ja. Was man natürlich ganz häufig erlebt, dass irgendwie in Manien oder in Hypomanien wahnsinnig viel eingekauft wird, was wahrscheinlich dann eben gerade das Ausschlusskriterium ist für eine Kaufsucht.
Genau, soll ich euch vielleicht noch schnell die Kriterien sagen, die hier beschrieben werden in diesem Internet.
Pack aus,
also zu einer Kaufsucht gehört wohl eine übermäßige Beschäftigung mit Kaufen, also sowohl im Kopf als auch real. Es gibt wohl auch Menschen, die da betroffen sein, die gar nicht so viel wirklich kaufen, aber sie denken die ganze Zeit drüber nach.
Okay, das heißt, wenn man von morgens bis abends Kataloge liest,
genau,
zum Beispiel.
Dann ist man, könnte man auch betroffen sein. Mhm. Dann zweitens Stress und Einschränkungen als Ergebnis von dieser Beschäftigung mit dem Kaufen. Also entweder dadurch, dass man die ganze Zeit investiert in das Nachdenken, oder dadurch, dass man eben auch übermäßig viel Geld ausgibt, oder indem man sich die ganze Wohnung vollstellt mit Dingen, die man erworben hat, und quasi in den Gütern ertrinkt.
Das ist aber schon ein dramatischer Verlauf.
Dramatisch ist ja auch ein dramatisches Thema.
Ja, das stimmt.
Drittens, eben, dass dieses vermehrte Kaufen ist nicht durch eine Manie oder eine Hypomanie erklärbar. Also das zählt nicht.
Okay, also immer wenn man manisch ist sozusagen, ist man schon mal ausgeschlossen von der Kaufsucht als solches, wenn man sie denn als Diagnose
weil
bezeichnen
möchte. Weil es dann einfach ein Teil der Manie ist.
Weil es dann
ein
Teil der Krankheit ist. Okay.
Genau.
Mir fällt ein nettes Zitat ein, was ich im Zusammenhang mit der sogenannten Sexsucht gehört habe. Und zwar sagte da mal ein Experte: Also eine Sexsucht hat jemand, der mehr Sex hat als sie. Also vielleicht gilt das ja auch so ein bisschen fürs Kaufen. Ne?
Ja, das ist
aber dann sehr gegenüberabhängig.
Richtschnur. Okay, ihr seid alle nicht kaufsüchtig in diesem Raum.
Ja. Du?
Na, ich dann am ehesten wahrscheinlich.
Du hast gesagt, ihr seid alle nicht. Und
ja, genau. Ja,
also zusammenfassend heißt das ja so ein bisschen, dass die Dimension halt schon extrem ausgeprägt sein muss, damit man wirklich davon sprechen kann. Also nicht nur ein bisschen, sondern extrem.
Ja.
Genau.
Ja.
Also um noch deine Frage zu beantworten, also ich habe es tatsächlich auch noch nicht gesehen, dass es als isoliertes oder als vordergründiges Thema irgendwie der Fall gewesen wäre.
Mhm.
Ja.
Ja, wahrscheinlich wäre es hier ja tatsächlich auch wieder mehr ein Thema, wenn jemand wirklich sehr drunter leidet, oder? Weil sonst, ich meine, wenn man jetzt, sagen wir mal, sehr viel konsumiert, aber man kommt ganz gut damit zurecht, dann ist ja erstmal nicht so viel dabei, wahrscheinlich.
Genau.
Ist ja auch ein bisschen eine Ressourcenfrage, ja. Wie sehr man überhaupt seine Kaufsucht ausleben kann. Das limitiert sich ja durch den Rohstoffgeld ganz gut selber.
Stimmt.
Ja.
Da wird es dann irgendwann blöd.
Ja.
Auch so ein Weihnachtsproblem vielleicht.
Also wer unendlich viel Geld und unendlich viel Zeit hat, für den ist es wahrscheinlich.
Das ist sozusagen, da ist man fast prädestiniert, ja, das stimmt. Vielleicht können wir aber von der Kaufsucht noch ein bisschen zur Sucht im Allgemeinen kommen. Mhm. So ein bisschen, was ist, glaube ich, schon angeklungen gerade, aber wie würdet ihr denn sagen, ist eine Sucht definiert? Kann man das definieren?
Kann man schon. Also es gibt viele Kriterien, 6 Stück.
Ja. Also das Verhalten sollte schädlich sein, und man sollte sich diese Schäden bewusst sein, aber trotzdem nicht damit aufhören können. Und man sollte, glaube ich, andere Interessen zugunsten dieses Verhaltens einschränken. Man sollte nicht von alleine mit diesem Verhalten aufhören können.
Das klingt jetzt wie so eine Handlungsempfehlung.
Ja, das ist jetzt natürlich sehr abstrakt.
Man sollte die Interessen einschränken. Mhm. Genau, also eben Sucht, wie kann man das denn jetzt in einen griffigen Satz fassen?
Bin gespannt.
Man beschäftigt sich eben übermäßig mit dem Gegenstand der Sucht und, wie du gesagt hast, vernachlässigt andere Dinge und leidet darunter und schadet womöglich, je nachdem welche Sucht es ist, auch seiner Gesundheit, also auch seiner körperlichen Gesundheit. Und man steigert die Dosis. Die Frage, ob das bei der Kaufsucht auch zutrifft, dass man immer mehr braucht, um den gleichen Effekt zu erzielen. Mhm. Und man verliert die Kontrolle über den Konsum oder die Aktivität.
Arme, frisch Verliebte, die fallen ja in alle diese Kategorien rein, oder?
Ja, wahrscheinlich schon.
Richtig nach der Partnerin oder dem Partner.
Ja, und man steigert die Dosis. Ja.
Ja. Schön, Ismin, ich glaube, du kriegst heute mal wieder die Butter, oder? Wir haben total lange nicht mehr den Butter bei die Fischepreis verteilt. Das macht nichts, aber es klang so prägnant.
Oh Mann, die kriegt immer den Butter bei Fischepreis.
Du hättest dich jetzt mehr in den Vordergrund spielen müssen, hat nicht geklappt.
Filmen wir da eigentlich Strichliste?
eben, also noch nicht, kann ich aber jetzt anfangen.
Wäre ja ist mir in das Interesse, da meine Strichliste zu führen. Du
kriegst ein J mit Streuseln.
Ein J mit Streuseln für meinen zweiten Namen.
Nochmal zurück zur Sucht. Und zwar würdet ihr sagen, es gibt so Warnsignale, vielleicht jetzt auch im Thema Kaufsucht sozusagen, wo man denkt, da wird es vielleicht langsam doch schon so ein bisschen blöd.
Tja, wir haben ja schon erzählt, wie unglaublich viel Erfahrung wir in der Kaufsucht haben.
Ihr könnt es auch auf andere Süchte übertragen.
Ich denke, wenn man also wirklich finanzielle Probleme bekommt deswegen, dann wird es wahrscheinlich irgendwie zum Problem und dann sollte man sich zumindest mal über sein Kaufverhalten Gedanken machen.
Mhm. Also wenn man das Gefühl hat, da wirtschaftet sich jetzt jemand gerade so ein bisschen Grund und Boden, schon mal drüber nachdenken, ob man vielleicht doch irgendwie das auch mal thematisiert oder ob man da sich Sorgen machen müsste.
Ja, das zum einen und wenn man so ein Zeitproblem generiert, dass man zum Beispiel seine Arbeit nicht mehr erledigt oder bei der Arbeit nicht mehr konzentriert ist, weil die ganzen Kaufgedanken auch da einen heimsuchen, dann denke ich, ist man auch mindestens gefährdet.
Ja, wenn man von anderen darauf angesprochen wird oder es versucht, vor anderen Menschen geheim zu halten, ist auch mal ein schlechtes Zeichen.
Mhm. Ja. Das zum Beispiel finde ich in Freiburg super schwierig, weil geheim einkaufen zu gehen, man trifft eigentlich fast immer irgendjemand.
Unmöglich.
Da müsste man dann eher nach Berlin oder Hamburg oder München oder so.
Die Innenstadt, hier ist eine Kontaktbörse.
Aber ja, Moritz.
Wie so eine Art Meeting.
Du kannst doch im Internet kaufen.
Stimmt, aber ich bin ja auch, also wenn ich jetzt das ausleben wollte, dann würde ich das auch gerne in den lokalen Geschäften natürlich machen.
Also es ist wohl so, dass das Internet und das Vorhandensein von Kreditkarten unter Umständen auch nochmal ein Faktor waren, was der Kaufsucht zugespielt, also in die Hände gespielt hat, weil man natürlich relativ ohne viel Aufwand und unbesorgt, ohne das Geld wirklich in der Hand zu haben.
Macht auch ein bisschen Sinn, dass deine Studie aus Amerika kommt, weil in den USA ist es meines Wissens nach zum Beispiel gängige Praxis, Menschen ohne Hintergrundcheck einfach Kreditkarten mit einem sehr großen Kreditrahmen zu geben und dann kann sich dann natürlich auch problemlos mal eben echt ein problematisches Kaufverhalten entwickeln.
Ja, das
mit
stimmt, das
einem weiten finanziellen Rahmen, das dann natürlich in eine massive Verschuldung führt, nicht wahr?
Ja, das ist eigentlich fies.
Ja, also okay, dann ist vielleicht die Botschaft, lieber in den Geschäften im Ort einkaufen gehen, dann ist zumindest schon mal ein potenzieller Risikofaktor ausgeschaltet.
Genau, und bar bezahlen, dann ist einem besonders klar, wie viel man ausgibt.
Ja, genau, das ist dann schnell Schicht im Schacht.
Aber es ist schon oldschool, oder?
Ja, aber das wird ja wieder cool, ehrlich gesagt. Ich glaube, spätestens in 2 Jahren ist es super cool, mit Bargeld einkaufen zu gehen.
Und nicht nur mit dem Handy oder mit der Smartwatch.
Ja, genau. Ja. Mhm. Voll Vintage. So, ich würde sagen, wir haben das Thema Kaufsucht zu Genüge behandelt, oder? Würdet ihr sagen, fehlt uns noch was?
Ich würde sagen, dass noch nicht wirklich sich etabliert hat in unserem Diagnosesystem. Nee. Machen wir vielleicht kein zu großes Fass auf.
Ich würde sagen, wir treffen uns nochmal hier, wenn ihr die erste Person mit Kaufsucht dann erfolgreich behandelt habt, oder?
Genau,
machen wir das so.
Dann an.
Ja, ich warte. Jeden Tag aufs Neue warte ich da drauf.
Wobei ich auch sagen muss, die zum Beispiel die Internet-Spielsucht oder ähnliches, das wurde auch lange Zeit nicht ernst genommen, aber es sind große Probleme und im nächsten ICD-Katalog, also im nächsten Katalog von psychischen Erkrankungen, wird es auf jeden Fall auch auftauchen. Ja, nur weil jetzt im jetzigen Diagnosesystem nicht drin ist, heißt das eben nicht, dass das nicht gibt.
Also ich bin mir auch ganz sicher, dass es das gibt, weil wir wissen ja auch, es gibt ja auch gar nichts, was es nicht gibt in der Psychiatrie. Und ich finde es relativ naheliegend, dass man auch vom Kaufen süchtig sein kann. Also es gibt so viele ähnliche Phänomene, die schon beschrieben sind. Warum nicht?
Das war doch jetzt ein super Schlusswort.
Ja.
Also wir bleiben kritisch dran am Thema Kaufsucht. Und es stimmt, glaube ich, tatsächlich, was du gesagt hast, Sebastian, man lacht da häufig dann noch drüber und ein paar Jahre später merkt man, okay, so, da ist schon eine gewisse Ernsthaftigkeit irgendwie auch dabei. Deswegen lachen wir heute schon nicht nur drüber, sondern sehen das.
Nein,
vor
wir
uns.
Lachen nicht darüber.
Nein. Was würdet ihr sagen? Jetzt, wir sind ja jetzt sozusagen am Jahresende, das ist unsere Weihnachts-Special-Folge, unsere letzte Folge für dieses Jahr. Was sind unsere Botschaft da draußen an die Menschen? Haben Sie eine Botschaft für 2019?
Ja,
haben wir
eine Botschaft. Ich muss erstmal Danke sagen. Wir haben im Oktober angefangen auszustrahlen und wir haben so viele neue Hörer gewonnen und wir haben ganz viele positive Rückmeldungen bekommen. Wir haben auch richtig gute, super Kritik bekommen, die wir uns sehr zu Herzen genommen haben und auch versuchen, immer gut drauf zu reagieren. Also alle, die uns angehört haben, alle, die sich uns anvertraut haben, die uns geschrieben haben, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen und dass wir auch gehört werden.
Ja,
das hätten wir gar nicht gedacht am Anfang.
Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Sehr schön zusammengepasst.
Du kannst dich einfach nur freuen. Ich weiß nicht, wie man sich über das Mikrofon freut, aber Ja. Einfach nur freu, freu, freu. Nicht freudlos, sondern freu heute Abend.
Genau, wir sind heute gar nicht so freudlos. Ich schließe mich da Sebastian an und möchte alle ermutigen, 2019 sich noch mehr bei uns zu melden. Alle, die sich noch nicht gemeldet haben und noch was auf dem Herzen haben. Fragen zum Beispiel oder Anregungen für Themen, die wir mal aufgreifen oder einfließen lassen sollen. Wir können das oft nicht besonders zeitnah machen, aber wir sammeln das alles und werden irgendwann aus dem Fundus schöpfen können.
Ja, genau. Und weil ich am Jahresende immer so melancholisch werde, möchte ich auch noch unserem Team danken. Alle, die hier jetzt gar nicht immer in den Mikros auftauchen.
Das stimmt.
Hier unser obergroßartiger Techniker Simon, der immer dabei ist und wahnsinnig viel Arbeit hier reinsteckt. Ja, Peter, der das Projekt angeschoben hat und so wahnsinnig viele gute Ideen investiert hat. Celine, die hier auch wirklich ganz tolle Arbeit macht. Lina, die unser Design geprägt hat.
Die unser Layout ist, ja, das
ja,
stimmt.
Die unser Layout ist, ja. Mhm. Jakob ist noch zu nennen.
Und die Eva.
Und die Eva natürlich. Also auch an die alle danke.
Danke.
Volle Pulle. Und in diesem Sinne würde ich sagen, es war ein schönes erstes Podcast-Jahr. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Schaltet 2019 wieder rein. Folgt uns auf Facebook, auf Twitter, über iTunes, über Spotify, überall, folgt uns einfach überall.
Aber nicht auf Instagram, weil
aber
da,
nicht,
sind,
aber
wir
da
nicht.
Sind wir
nicht.
Wir haben, schon, wir haben schon nämlich so gar keinen Instagram-Account übrigens.
Wir haben das schon so oft reingeflötet. Ja. Haben wir
es geht so gut über die Lippen, aber
ja, genau.
Nein.
Schnipp ist es
noch
so
nicht.
Das macht nichts. Dann haben wir vielleicht eine Aufgabe für 2019. Bis dahin verabschieden wir uns und schön, dass wir heute Abend wieder hier waren.
Guten Rutsch.
Bis dann, genau. Alles
Gute
und schönen Weihnachten.
Gut. Schöne Feiertage.
Tschüss. Okay.